Ja, hallo, hier sind wir wieder und zwar beide, Jenny und ich. Wir haben einen globalen Softwareabsturz überlebt. Wir haben die Nachwirkungen von, wie hieß der, CrowdStrike Microsoft Disaster im Weltluftverkehr überstanden. Wir haben zwei wunderbare Rennwochenenden verbracht. Ich persönlich war in Budapest. Und wo warst du, Jenny?
Ich war in London beim Formel-E-Finale und erstmal ein großes Hallo auch von mir.
Ja, also Motorsport pur, Motorsport immer, Motorsport überall. Und jetzt fangen wir mal an zu erzählen, denn ich meine, das Formel-E-Finale ist natürlich schon eine ziemlich spannende Angelegenheit gewesen, weil wir ja nicht so ganz genau wussten, schafft es unser Pascal Wehrlein oder nicht, den Weltmeistertitel zu holen. Und das überlasse ich jetzt mal dir, diesen Build-up mit Ergebnis.
Er hat es geschafft. Und ich habe geschafft. Mich doch
gut,
wirklich sehr für ihn gefreut.
Kurzer,
hat es geschafft.
Ein kurzer Build-up.
Herzlichen Glückwunsch, lieber Pascal, für den Sieg. Ja, der ist ja der erste deutsche Formel E World Champion, ja, oder?
Ja. Wir hatten schon ein paar Formel 1 Weltmeister, den Herrn Schumacher, den Herrn Rosberg, wir hatten auch den Herrn Vettel.
Wirklich?
Aber in der Formel E hatten wir noch keinen Weltmeister und das ist Pascal Wehrlein, ist da in der Tat der Erste. Ist ja eine FIA-Weltmeisterschaft, das muss man mal sagen. Das ist nicht irgend so eine komische Elektromeisterschaft, die da umhergeistert, sondern das ist eine richtige FIA-Weltmeisterschaft. Und deswegen auch von meiner Seite Kompliment.
Ja, sorry, es war eines Weltmeisterschaftswürdiges, es war Weltmeisterschaftfinalswürdig. Anders kann man das Wochenende nicht in einem Satz zusammenfassen. Es waren sowohl Samstag als auch Sonntag, es war wieder ein sogenannter Doubleheader mit also zwei Rennen. Es war fantastisch an beiden Tagen. Und bis zur mehr oder weniger letzten Runde offen, wer den Titel holen wird. Und das persönlich, da wissen ja mittlerweile wahrscheinlich alle, das mag ich halt, wenn es einfach spannend ist bis zuletzt. Aber du sagtest ja gerade, am Wochenende wurde uns viel und überall Motorsport geboten. Ich meine, die Formel 1 hat ja auch wieder einiges an Entertainment gehabt. Und auch das freut mich so sehr. Ich finde die letzten Formel 1 Wochen bzw. Rennen einfach nur genial. Ich bin happy, was Motorsport aktuell betrifft.
Ja gut, da geht's uns gleich. Aber was war denn jetzt, wenn wir mal den etwas, sagen wir mal, weniger populären Start zuerst machen, den etwas weniger populären Formel E, das Formel E-Thema ein bisschen besprechen, bevor wir zur Formel 1 kommen. Entschuldigung, was war denn so besonders? Okay, das war knapp und so weiter, das habe ich schon verstanden, aber waren denn die Rennen so toll oder war es so voll und war eine tolle Zuschauermasse da, die da mitgeschrien hat oder was muss ich mir da vorstellen? Das Ganze ist ja in einer Halle, in einer Messehalle, wo das stattfindet, direkt am City Airport in London. Ist also eine komische Location. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was du erzählst. Ich kenne das alles. Ich war ja da ein paar Mal dort auch. Aber jetzt erzähl mal.
Ich kann erstmal ein großes Ja auf alles sagen. Es war rundum ein richtig, richtig schönes Wochenende. Du hast gerade schon erwähnt, das ist das heißt halt Excel, das ist so ein Messegelände. Die Strecke ist teilweise indoors und der Rest führt außen drum herum um dieses Gelände. Es werden so VIP-Labs angeboten. Ich bin auch eine komplette Runde von einem Fahrer über die Strecke gefahren.
Von wem?
Worden.
Von
relativ
wem?
Schnell was.
Wer ist gefahren?
Kein Formel-E-Fahrer. Das war jetzt ein von Porsche, die haben da dann ihre normalen Straßenwagen und die haben dann Werksfahrer, die dann Kunden, Gäste, die dieses Erlebnis ermöglichen. Und ich hatte ein Ticket über für mich. Ich durfte das auch schon bei verschiedenen anderen Rennen machen, aber in London war es auch mein erstes Mal. Und da habe ich zum ersten Mal eben gesehen, wie man wirklich, also man startet drinnen. Das heißt auch das komplette Paddock, alle Garagen, die Teams, alles ist drinnen. Und dadurch haben die eine richtige Lichtershow dort. Also es ist auf der einen Seite gewöhnungsbedürftig, auf der anderen Seite, aber wenn man halt sieht, dass es alle anderen Rennen eben anders oder in Anführungsstrichen normal sind, doch etwas Außergewöhnliches und so als Saisonfinale gar nicht mal so schlecht, zumal das Wetter in England ja auch nicht immer prickelnd ist. Das heißt, es hat auch wieder geregnet, also insofern war es ganz schön, dass wir den ganzen Tag überdacht waren, wobei so nach dem dritten Tag kann ich euch sagen, Sonnenlicht fehlt.
Ja,
so, aber das war nur am Rande.
Ich kann mir gut vorstellen, mein Gefühl dort war immer so ein bisschen, ist das jetzt eine Go-Kart-Halle oder eine Messehalle, ja, oder ist es eine Rennstrecke, und irgendwann hat man dann so eine Art Hallenphobie. Ja? Also man hat dann genug, ja, braucht ein bisschen Frischluft in den Nasenflügeln, und das ist mir dort in diesem Excel Center in London immer wieder so gegangen, als ich bei der Formel E dort war. Spektakulär ist es allerdings schon, und es ist natürlich auch, was ich schön finde am Motorsport, es ist speziell. Es ist einfach etwas, das gibt es nur dort, in dieser Form gibt es einmal auf der Welt, und da dabei zu sein, ist dann schon toll. Und die Rennen sind normalerweise auch immer recht spektakulär, weil es halt so eng ist und so enge Haarnadelkurven, da kracht es dann schon gewaltig.
Absolut. Und die Location, wie gerade, ist speziell, aber eben einmal im Jahr ist das absolut genial. Es gibt halt, es ist ein Fanfest. Und da kann ich auch jetzt mal auf das Thema Zuschauer zu sprechen kommen. Es war ausverkauft. Es waren richtig viele Grandstand-Plätze halt auf der Start-Zielgeraden, die eben alle in diesem riesen Messe, in der Messehalle sind. Alle ausverkauft, die Stimmung war gigantisch, und dann der restliche Teil des Messegeländes ist das Fan-Village, und auch dort haben, es wurde so viel geboten an Konzerten, an Aktivitäten für die Fans, die dort sind. Die sind wirklich voll auf ihre Kosten gekommen. Also dieses, ja, so ein Tag dort in London bei der Formel E ist schwer zu erreichen, weil auf der einen Seite City Airport, aber auf der anderen Seite, bis man dann mal wirklich im Anführungsstrichen Stadtzentrum drin ist, dauert es ein bisschen. Aber es lohnt sich allemal. Die Stimmung war richtig gut, und dann ist die Start- und Zielgerade. Da haben wir halt dann auch eine Viewing-Plattform. Und der Start bei der Formel E, die Beschleunigung, die ist halt wirklich richtig, richtig toll zum Angucken. Und wenn man dann da steht, direkt auf der Start-Zielgeraden, vor dem Start wurden an beiden Tagen wurde noch ein kleines Konzert gegeben. Es gab ein Streichorchester. Craig David, der Sänger, der war so vor ein paar Jahren mal bekannt.
Yeah.
Der gab am Sonntag dann vor dem Start ein kleines Konzert dort. Und es war rundum, die Stimmung war gigantisch, und dann auf der Strecke wurde uns ja sowohl am Samstag als auch am Sonntag auch nochmal ein wirklicher Kampf um diese Meisterschaft geboten, mit dann so die letzten, ich sag mal so die letzten 10 Runden am Sonntag. Für all diejenigen, Pascal Wehrlein hatte am Samstag das Rennen gewonnen und war dann mit 3 Punkten Vorsprung, ist er in den Sonntag gestartet. Sein, ich sag mal, größter Konkurrent war Mitch Evans, und der hatte 3 Punkte Rückstand, startete am Sonntag aber vor ihm. Nichtsdestotrotz, das haben wir jetzt in den vergangenen Rennen in der Formel E gelernt, bedeutet erstmal nicht so viel. Aber trotzdem passieren kann natürlich viel, gerade in London, wo das halt auch mal gerne crasht. By the way, Sam Bird und Maximilian Günther sind natürlich beide gecrashed, aber nur mal so ein kleiner Funfact am Rande.
Sam Bird, das überrascht mich jetzt. Wie kann sowas denn passieren?
Es gibt halt so manche Konstanten, die gibt es halt. Und dann war eben die letzten Runden, der Erstplatzierte bekommt, das ist ja die Punktevergabe wie bei der Formel 1, also 25 Punkte, dann sind es 18 und dann sind es 15. Und es war dann, Mitch Evans war phasenweise auf Platz 2 und Pascal Wehrlein auf Platz 3, das bedeutet 3 Punkte Unterschied, und somit waren sie beide, wenn das Rennen so beendet worden wäre, wären beide punktgleich gewesen. Aufgrund der Siegdifferenzen wäre Pascal aber Weltmeister geworden. Und dann, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende zog Pascal aber noch an Mitch Evans vorbei. Und es war, ja, es war toll. Wie gesagt, die Stimmung, die war entsprechend gut. Es haben alle mitgefiebert. Und für Porsche, ich arbeite recht eng die ganze Saison immer mit Porsche zusammen, hat es mich natürlich dann doppelt und dreifach gefreut. Und es war ein richtig, richtig schönes Saisonfinale nach einer Saison, wo ich teilweise doch echt mit nicht so guter Laune abgereist bin aufgrund der Rennsituation, auch so was so die ganze Sichtbarkeit der Formel E betrifft. Es war dieses Jahr nicht so gut, das lasse ich jetzt mal einfach so stehen, in vielen Punkten, aber dieses Saisonfinale, das war schön.
Ja, also Jenny, ich bin jetzt erstmal sehr froh, dass du in wenigen Worten ein spannendes Rennen zusammenfassen konntest. Ich meine, sowas ist eine Kunst. Also wir haben alle gelernt, eigentlich war es immer irgendwie pari, und am Schluss hat der Wehrlein den Evans überholt und damit war er Weltmeister. Damit ist die Story des Rennens erläutert. Klasse. Also ich werde dich vorschlagen in Zukunft, ob du vielleicht nicht, ich sag mal so, diese Rennzusammenfassung Zusammenfassungen kommentierst. Aber Spaß beiseite, das, was mich besonders freut, ist, dass dein Enthusiasmus für die Formel E wieder da ist. Denn der ist das ganze Jahr über Jahr, ich würde mal sagen, komplett abgestorben bis hin zu, was soll der Scheiß? Ja? Also du hast mir ja teilweise…
Der ist quasi unter die Räder gekommen.
Ja, der ist völlig unter die Räder gekommen. Und ich meine, du gehörst ja zu den Leuten, ein bisschen wie ich, die der Formel E ja auch immer die Stange gehalten haben und gesagt haben, das wird, das geht, das ist guter Motorsport. Ist es ja auch. Aber wenn es überhaupt keiner mehr mitkriegt da draußen, ist es irgendwie blöd. Und ich habe auch Rennen erlebt, dieses Jahr in Misano und was. Also das außer den Leuten, die da vor Ort waren, hat keiner mitgekriegt, was da passiert ist. Und
da muss ich kurz dazwischen grätschen, entschuldige. Es ist ja nicht nur, dass die Formel E nach außen nicht mehr sichtbar geworden ist, auch an der Rennstrecke selber. Es war eine Zuschauerzahl, die fast nicht mehr vorhanden war. Sowohl in der VIP-Hospitality, also im sogenannten Emotion Club, was jetzt das Pendant zum Paddock Club von der Formel 1 ist. Es war wirklich teilweise, ja, traurig.
Naja, gut, und umso schöner.
Einfach so stehen. Und also wirklich, es war nicht mehr, die Formel E ist nicht nur im Fernsehen oder jetzt auch gerade im deutschen Fernsehen oder in anderen Ländern unsichtbar geworden, sondern auch vor Ort fand gefühlt nichts mehr statt.
Naja, gut, und umso schöner, dass da eben jetzt ein Abschluss stattgefunden hat, der uns ein bisschen Hoffnung gibt für die Zukunft. Denn die Formel E hat schon verdient, für all die Automobilhersteller, die eben Elektroautos bauen, eine Plattform darzustellen und dort zu spielen, dort den Playground zu haben, zu zeigen, was kann ich im Bereich Motorsport. Man muss sich ja immer Folgendes vorstellen. Ich meine, man kann ja nicht sagen, dass ein Motorradhersteller jetzt Formel 1 WM fahren muss. Weil der baut nun mal ein Motorrad und keine Autos. Und deswegen ist ganz gut, dass der eine Motorrad-Weltmeisterschaft für sich hat. Und innerhalb des Automobilsports ist ja so, dass man Hersteller hat, die machen elektrische Fahrzeuge. Es gibt Hersteller, die machen elektrische Fahrzeuge und Verbrennungsmotoren. Und es gibt welche, die machen eigentlich nur Verbrennungsmotoren. Aber für alle muss im Motorsport was geboten sein. Und deswegen finde ich das toll, dass die Formel E existiert, dass sie sich gerade dabei ist, wieder zu drappeln und irgendwie wieder auf die Füße zu kommen. Und deswegen glaube ich, ach, das ist jetzt herrlich, haben wir einen schönen Saisonabschluss, wir haben einen deutschen Weltmeister und wir haben eine glückliche Jenny. Das ist doch das Allerwichtigste.
Ich hoffe, die anderen Zuschauer, die das gesehen haben oder die Formel E ein bisschen verfolgen, die sind genauso glücklich wie ich. Und ich glaube, wer noch glücklicher ist, ist Pascal Wehrlein. Und nochmal, genau, du hast das gerade auch nochmal wunderschön zusammengefasst. Und abschließend dazu, das war jetzt Saison 10 der Formel E. Mein erstes Rennen war in Saison 2. Diese Entwicklung, die jetzt auch innerhalb von nur 10 Jahren dort stattgefunden hat, wie die Autos mittlerweile fahren, die Geschwindigkeit, wirklich jedes Jahr, immer wieder aufs Neue, hat sich diese Saison verbessert. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit der Formel 1, aber auch da, die Formel 1 war in ihrer 10. Saison vor vielen, vielen Jahren auch noch nicht da, wo sie heute ist. Und ich finde, die Formel E hat wirklich einen schnellen Prozess und eine schnelle Entwicklung vorgelegt und es geht ja weiter, also für die kommende Saison, Saison 11, sind auch schon wieder Verbesserungen geplant oder was heißt geplant, das wird stattfinden und dann kommt noch 2 Saisons fahren sie mit der sogenannten Generation 3, dann kommt Generation 4, das wird dann auch nochmal Next Level. Also ja, das klar. Wird, die Formel E, die hat absolut ihre Berechtigung und es wäre wünschenswert, wenn es dann im folgenden Jahr auch ja, so weitergeht, wie es jetzt in London einfach aufgehört hat und dass es dann eben auch sichtbarer wird und ansprechender wird für, ich sag mal, noch ein etwas vielleicht größeres Publikum.
Naja, und jetzt haben wir ja festgestellt, auch die Formel 1 hat ein ziemlich spannendes Rennen. Und ich meine, mein persönliches Rennen bestand ja darin, erstmal einige Tage im nördlichen Teil des europäischen Kontinents zu überleben. Ich habe ja ein paar Tage, also um nicht zu sagen eine Woche, in Norwegen verbracht und bin dann von Bergen, das ist da mittendrin, ungefähr nach Budapest geflogen. Und das war dann natürlich ein relativ, sagen wir doch, recht intensiver Temperaturunterschied. Denn da ging es also von ungefähr 15 Grad mit Regenschauern in Bergen, Norwegen, direkt nach Budapest 34 Grad Sonne. Und ich, vielleicht hört man es an meiner Stimme, ich trage noch ein wenig norwegische Kälte in meinen Stimmbändern. Und da war ich dann ganz froh, als man mal wieder so ein bisschen Sommergefühl hatte. Norwegen, interessante Sache, kann jeder mal hinfahren. Es ist aber halt schon anders. Also es gibt viel Moos, Flechten, es gibt viel grüne Sachen, es gibt viel Felsen, schönes Meer, Walfische laufen da rum, laufen nicht rum, die schwimmen da so rum und werden auch gegessen von den Leuten. Und es ist also alles ein bisschen anders. Und was ich sagen muss, es hat nicht wahnsinnig viele Leute da oben, das macht das Ganze sehr sympathisch und ist aber, sagen wir mal, schon recht anders und braucht schon viel Fließhemd und Regenbekleidung, das sollte man schon dabei haben, ist also anders als Saint-Tropez oder Monte Carlo oder sowas. Aber als ich dann in Budapest war, habe ich festgestellt, ja, also so ganz so schlecht ist eine kühle Temperatur auch wieder nicht, weil in Budapest ist es ja traditionell immer wahnsinnig heiß. Und habe mich schon gewundert, wie kommen da die Jungs klar damit an der Rennstrecke, wie geht das? Und das ist für die Fahrer gar nicht mehr so das Problem, für die Autos aber schon. Und das war dann schon interessant. Ich habe also die ganzen Autos angeschaut, wie die modifiziert waren für diesen Grand Prix, also für das Rennen dort. Und das war ein einziger Kühlauslass. Also so viele Kühlauslässe in einem Auto habe ich überhaupt noch nie gesehen, wie dort in verschiedenen Varianten am Donnerstag in Budapest. Also es war schon spannend. Und das, was wir dann so an Rennen hatten, war natürlich toll. Ich musste natürlich erstmal nach Köln dann wieder, weil ja schließlich wir kommentieren ja in Köln. Und die Show, die abläuft, also Florian König ist ja vor Ort, aber der Kommentar wird aus Köln dazu geschaltet. Das heißt, ich war in Budapest und bin von Budapest dann nach Köln geflogen. Das hat auch geklappt und da kommt natürlich der große Software-Clash dazu. Das hat erstaunlicherweise geklappt, obwohl ich seit 35 Jahren zum ersten Mal wieder mit einer handgeschriebenen Bordkarte ins Flugzeug gestiegen bin, weil Check-in ging ja nicht, weil die Software kollabiert ist, weltweit witzigerweise. Geflogen sind sie Gott sei Dank trotzdem und auch gelandet, sodass ich rechtzeitig in Köln war und dann parallel zum Christopher Street Day, es ist immer irgendwo was los auf der Welt, den Grand Prix kommentieren konnte. Hast du denn den überhaupt gesehen, Jenny?
Nein,
ich
war doch selber an der Rennstrecke. Ich konnte ihn nicht sehen.
Ja, so heimlich am Handy.
Wie bitte?
Ach, so heimlich am Handy vielleicht so.
Nee, nur immer mal wieder quasi so kurz gegoogelt, okay, wie ist denn gerade der Stand? Ja, McLaren Doppelsieg, Verstappen Funkfrust.
Das war das gut.
Das sind so die Punkte, die man, glaube ich, so mitnehmen kann. Und dann natürlich haben sie den richtigen Fahrer siegen lassen mit Blick auf Saison.
Ja gut, also ich meine, wir
möglicher Kampf.
Wir zwei haben uns ja über das Thema Team Orders und so weiter schon oft unterhalten und wir beide mögen das eigentlich gar nicht. Nur wenn du dich erinnern kannst, das Team Orders ist ja irgendwie doof, weil die sollen da fahren und wer auch immer am Schluss die Schnauze vorne hat, der soll dann auch ins Ziel als Erster fahren. Nur das, was die da gemacht haben, war natürlich ein bisschen spezieller, weil das Rennen hat sich, und das war von Anfang an klar, hat sich oder würde sich am Start entscheiden. Und am Start hat der Piastri, der Zweite, den Norris, den Ersten, überholt. Und damit war eigentlich klar, jetzt müssen sie halt einfach mal drauf losfahren und schauen, dass sie ihre überlegene Geschwindigkeit, ihre überlegene Pace übers Rennen kriegen. Dass der Verstappen da dazwischen funkt, war am Anfang klar, aber recht schnell war auch klar, dass der eigentlich sich nach hinten orientieren muss und nicht nach vorne. Und dann ist Folgendes passiert. Weißt du, wir haben über McLaren ja schon gesprochen, dass die da so mal eigentlich hätten gewinnen sollen und doch nicht gewonnen haben. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Ja, also. Und da hat dann Red Bull mit einer besseren Strategie McLaren mit einem schnelleren Auto trotzdem besucht. Auch irgendwie heimgesucht. Und dadurch ist bei McLaren schon so eine gewisse komplett Paranoia entstanden. Um Gottes Willen, was kann ich denn überhaupt noch alles falsch machen? Ich habe beide Autos in Führung. Was kann hier noch schiefgehen? Denn schiefgehen kann irgendwie ja immer was. Und da hat man gedacht oder beschlossen, der Zweitplatzierte, der Norris, der könnte ja, wenn der Boxenstopp schief geht, ein Opfer von Hamilton und einem Undercut werden. Also wenn der Hamilton früher kommt und bei uns dann Boxenstopp irgendwas schief geht, dann haben wir eine Position verloren, dann schauen wir wieder aus wie die Idioten. Und deswegen haben sie einfach etwas gemacht, gegen einen Gegner und ein Problem gekämpft, was es in Wirklichkeit gar nicht gab. Und deswegen ist aber die Reihenfolge umgedreht worden. Das heißt, der Piastri, der alles schön brav in Führung liegend verwaltet hat, war auf einmal nur noch Zweiter. Weil ja das sich covern gegen einen Hamilton-Attacke ist nichts anderes als ein Undercut gegen den Teamkollegen. Damit war der Tausch vollzogen. Und in dem Moment, wo die das gemacht haben, habe ich im Kommentar gesagt, ja, ich bin mal gespannt, wie sie das wieder lösen wollen. Weil du musst dir mal vorstellen, das ist ja, das ist, macht man nicht. Der in Führung ist, kriegt die erste Behandlung. Und der Zweiter ist, wenn ich eine Doppelführung habe, der kriegt dann die zweitbeste Behandlung, nämlich als der Nächster dran. Aber das umzudrehen heißt, ich mache im Prinzip eine teaminterne, fast ist das schon Team Order gewesen. Aber der Grund war ein anderer. Man wollte nicht die Position ändern, sondern man wollte nur sicherstellen, dass der Hamilton da hinten einem nicht gefährlich wird. Und das hat dazu geführt, dass die das wieder revidieren mussten. Dass das dann natürlich eine Lachnummer wurde, wo da wieder diskutiert wurde und wie man fast philosophisch drüber gesprochen hat, dass ja das Team so wichtig ist und jeden Morgen am Sonntag man ja schließlich Besprechung hat und das doch, also at your convenience, das war das Allerbeste. Wenn es euch denn passt, ja, dann lass ihn doch bitte vorbei, lieber Lando. Und also, Entschuldigung, ich musste während dem Kommentieren immer wieder lachen, weil so kannte ich das nicht. Also ich kenne schon Funkverkehr aus eigener Erfahrung. Ich kenne natürlich viel Funkverkehr aus meiner TV-Erfahrung, aber so, sagen wir mal, freundlich und auf gegenseitigem Verständnis basierende Ansage habe ich wirklich so noch nie erlebt. Und ich weiß nicht, ob du
die Welt ist ja generell sehr weich und verständnisvoll und einfühlsam geworden. Vielleicht liegt es daran.
Wir haben das war genau.
Jahr 2024, mein Lieber.
Ja, klar.
Kann man von halten, was man will.
Es ist genau die Frage, die ich dir jetzt gestellt hätte. Sag mal, glaubst du denn, dass die Fahrer das nicht mehr aushalten, wenn man ihnen per Funk sagt, da wird nicht gefackelt, Position tauschen jetzt aus? Schaffen die das nicht mehr? Sind die zu weich aufgestellt, zu soft?
Naja gut, oder andersrum, der Ingenieur von Verstappen ist wiederum dann der Softie, weil der fängt ja an zu weinen, wenn der mal hier klar seine Meinung sagt.
Nein, nicht der Verstappen.
Die meisten Menschen sind halt etwas verweichlicht.
Ich bin immer noch bei Lando Norris und bei seinem Track-Ingenieur, der ihm ja versucht hat, da über Runden und Runden hin klar zu machen, ach jetzt bitte, denk dran. Lass ihn doch vorbei, ja. Also
er wusste natürlich, dass er was falsch macht, in Anführungsstrichen, weil, also ich kann die McLaren-Entscheidung nicht ganz nachvollziehen, deswegen, also ich sage jetzt in meinen Augen, war es falsch, Piastri vorbeiziehen zu lassen. Er hat wahrscheinlich aber vielleicht den Funk auch so gemacht, gerade wirklich jetzt mal mit Blick darauf, dass natürlich alle so extrem vorsichtig geworden sind, was man wie sagt, dass vielleicht eben die Außenwirkung, dass da halt mal nicht ein in dem Moment robuster, unter Stress stehender Boxenfunk entsteht, wie er in so einer Situation ja eigentlich nur menschlich wäre. Ich meine, da sind ein paar Jungs, die fahren mit über 300 Stundenkilometer 90 Minuten lang im Kreis in einem Auto mit quasi mit einem Cabrio. Und da ist für mich keine Zeit für irgendwie Wattebäuschen werfen. Und da braucht man klare Ansagen. Und egal, wie dann die Außenwirkung ist. Und ich als Zuschauer, ich persönlich feiere es ja sowieso, wenn einer klare Meinungen hat. Also bitte gebt mir da nicht so ein Wischiwaschi, vor allen Dingen, wenn ihr wisst, dass ihr dem Jungen hier gerade 7 Punkte auf dem WM-Konto klaut, die zum Ende der Saison vielleicht extrem entscheidend sein könnten. Dann mach gefälligst eine klare Ansage, weil der Junge, der wird nicht freiwillig vom Gas gehen.
Jenny, jetzt erklär mir nochmal deine Methode. Wattebäuschen. Also das finde ich jetzt
mal... dass du darauf jetzt ansprichst.
Ja, natürlich. Ich finde das großartig, weil ich meine, das ist natürlich so. Wir werden in Zukunft natürlich darauf achten, wie die Funkkommunikation in Sachen Position oder Positionstausch in der Formel 1 vonstatten geht. Jetzt haben wir ja eine Diskussion begonnen darüber, können moderne Formel-1-Fahrer noch mit klaren Ansagen leben oder brauchen die ein von Jenny geworfenes Wattebäuschen? Ja? Also das finde ich großartig und ich finde, wir sollten unseren Zuhörern auch da immer wieder so ein bisschen, was sollten sie mitnehmen, weil die Saison ist ja noch lang, das wird ja noch öfters mal was passieren, inwieweit das sich in der Formel 1 durchsetzt, Wattebäuschen werfen.
Ja, es ist überall, für mich gibt es zu viele Wattebäuschen aktuell. Und wenn die jetzt noch im Funk damit anfangen, nee. Da hab ich den Verstappen doch sehr für gefeiert.
Na gut, der Max hat sich natürlich beschwert und hat wie wild darum geschimpft über dies und das und jenes. Na gut, also ich habe dazu eine ganz persönliche Meinung. Ich bin immer felsenfester Überzeugung, dass jegliches Schimpfen, ob das jetzt am Funk passiert oder im Debriefing passiert oder sonst irgendwie, jegliches Schimpfen ist kontraproduktiv. Es kostet Energie und bringt gar nichts. Das, was man machen sollte, und es gibt viele, viele Rennfahrer, zum Beispiel der Herr Piastri, die einfach die Schnauze halten, hinterher zu Protokoll geben, was Sache ist und sich weiter konzentrieren auf den Job, den sie zu erledigen haben. Was den Max Verstappen angeht, fand ich wahnsinnig amüsant, denn, und das rechne ich ihm auch sehr hoch an, der ist, sagt halt, ich bin halt so, alle anderen, die sollen sich verpissen, so hat er es wörtlich gesagt, die können sich schleichen, interessiert mich überhaupt nicht, ich mache das, was ich für richtig halte und das ist natürlich schon so ein bisschen die klassische Rennfahrer-Grundeinstellung, so wie ich sie früher ja auch gelernt oder zumindest mal erlebt habe. Und ich bin mal gespannt, wie sich das im Team so durchsetzen wird, beziehungsweise die Leute, die er da ja doch sehr klar angezählt hat im Team, die Strategieabteilung und so weiter, da bin ich mal gespannt, wie die das intern lösen. Denn, wie du so schön gesagt hast, wir sind ja auch da im Jahr 2024. Bin mal gespannt, ob sich die von ihrem eigenen Fahrer so abwatschen lassen oder ob die nicht auch lieber ein Wattebäuschen erwartet haben. Ja, das geht ja in beide Richtungen, Jenny.
Ja, nein, ich meine, man sollte natürlich respektvoll miteinander umgehen. Aber nochmal, das ist ein, in dem Moment bist du emotional. Es geht um Multimillionen-Dollar-Geschäfte. Es geht um eine Weltmeisterschaft für den Fahrer, fürs Team. Bei Red Bull, die stehen seit Wochen jetzt unter Druck. Das heißt, ein Max Verstappen hat natürlich auch die letzten Jahre über genossen, vorne wegfahren zu können im schnellsten Auto. Da kann man natürlich dann irgendwie friedlich, freundlich danach aussteigen und ist ja alles gut. Vorne wegfahren ist immer einfach. Jetzt ist er halt plötzlich in einem Kampf angekommen, wo er auch natürlich blickt oder nach vorne blickt auf die noch ausstehenden Rennen. Naja, wenn McLaren jetzt so aufholt, ist bei uns nicht mehr so auch so weitergeht, dann wird das noch eine enge Kiste. Dann muss er halt mal für den möglichen nächsten Titel in Anführungsstrichen nochmal anders kämpfen, als es die letzten Jahre der Fall war. Und da steht man natürlich unter Stress. Natürlich, als erwachsener Mensch sollte man seine Emotionen im Griff haben und man sollte nicht einfach so Leute beschimpfen. Aber wenn da dann mal sowas kommt, also ich meine, ich mag halt lieber diese Emotionen und wenn das in dem Moment ehrlich ist und ja, und ein Verstappen kann es sich natürlich mit seinem Background und seinen gewonnenen Titeln und seinem Standing, kann es sich halt auch erlauben, wenn ich da jetzt als Rookie neu reinkomme und plötzlich irgendwie bei meinem zweiten Rennen so schimpfe, nachdem ich das erste Mal ausgefallen bin, ja gut, dann bist du schneller weg, als du gucken kannst, aber so bringt es halt auch Unterhaltung rein, denn wir alle regen uns doch auch genauso auf über diese Copy-Paste-Interviews vollkommen emotionslos, wo immer nur dieselben Antworten gegeben werden. Und der Max Verstappen, der haut halt mal wenigstens die Wahrheit raus und man kann es nachfühlen. Und ganz ehrlich, hast du noch nie im Auto geschimpft, wenn dir da irgendwie ein blöder Radfahrer irgendwie die Vorfahrt nimmt oder irgendeiner irgendwie den Blinker nicht richtig setzen kann? Also ich glaube, das kennen wir auch alle.
Meine Tochter hat festgestellt, dass ihr Papa eigentlich permanent beim Autofahren am Schimpfen ist, über die ganzen anderen, die ganzen Penner, die da im Weg stehen. Ja. Und das hat sie dann auch mal bei mir bemerkt und ich habe sie dann aufgeklärt, dass es nicht so gemeint ist, wie ich es gesagt habe. Ob sie mir das,
Max Verstappen haben halt ein paar Millionen Menschen zugehört.
Ja, genau. Ob sie mir das abgenommen hat, ist die nächste Frage. Aber ich habe zumindest, das versucht zu erklären. Na gut, also ich meine, ich sehe schon, du outest dich hier als emotional Fan, als Eruptionsfan. Und ich meine, du darfst das jetzt unseren Zuhörern, darfst du das jetzt offen gestehen, du bist die erste Vorsitzende im Yuki Tsunoda Fanclub. Denn Yuki ist ja das das Paradebeispiel für unkontrollierten unkontrollierte Schimpfausbrüche. Auch wenn
aber auch für teilweise unkontrolliertes Fahren.
Ja, natürlich. Das ist
und
ja,
da ist es dann wieder so, nee, Junge, reiß dich zusammen, liefer erstmal ab.
Ja gut, also ob das alles zusammenhängt, lassen wir mal dahingestellt sein. Auf jeden Fall die Dinge, die dann an der Rennstrecke wieder so zwischen Auto und Autofahrer und Fahrer passiert sind, haben mir auch, wenn sie, ich sag mich fast erinnert haben an das sagenumwobene Max Verstappen fliegt auf Lewis Hamilton drauf Erlebnis, was wir in Monza mal hatten, war man nicht weit weg davon. Entscheidend ist auch da, und das hat mir gut gefallen, ja, die sind hart gefahren, ja, es kam zu einer Kollision, das war völlig unabhängig, und da bin ich ganz bei dir, von ich habe jetzt geschimpft am Funk oder irgendwie, sondern die sind einfach hart gefahren gegeneinander, und nach der Siegerehrung, als sie da am Interviews geben waren, ist der Hamilton auf ihn zu, hat ihn angesprochen und Verstappen hat geantwortet. Die haben abgeklatscht, und dann war das Ding aber auch durch. Und ich finde schon, so muss es sein. Es darf schon, ich höre schon gern zu, wenn die da alle beschimpfen und wenn sie da hohl drehen, weil ich glaube schon, es vermenschlicht das Ganze doch etwas. Es ist eben keine PlayStation und kein Computerspiel. Es sind Rennfahrer und auch wenn...
Es vermenschlicht nicht, es sind Menschen.
Ja, genau.
Es
ja.
sind Menschen, die dort zu Höchstleistungen in Millisekunden Entscheidungen treffen müssen, unter Stress stehen, nicht nur, weil sie beobachtet werden, sondern weil sie als im Auto sitzender Fahrer ja auch gewinnen wollen. Und wie gesagt, es geht um verdammt viel. Das ist doch einfach nur menschlich. Und wie gesagt, und es ist auch Entertainment. Und aber genau, wie du gerade gesagt hast, am Ende des Tages, und das ist das beste Beispiel Verstappen und Hamilton, wenn dann das Thema durch ist, dann gibt man sich die Hand und man respektiert sich ja trotzdem. Aber im Eifer des Gefechts, auch jeder, der schon mal im Streit war, hat ja auch schon mal das ein oder andere Schimpfwort verwendet. Man meint es in dem Moment nicht so, aber es kommt halt raus. Und wer sich dann eben in solchen Situationen, in solchen Stresssituationen so unter Kontrolle hat, dass einem das nie passiert, ja, der ist doch dann auch kein wirklicher Mensch.
Ja, doch schon, aber ein anderer.
Ja.
Naja gut, also jetzt haben wir festgestellt, es gab Emotionen bei Pascal Wehrlein in der Formel E, es gab Emotionen bei ungefähr jedem Formel 1 Fahrer, sogar bei Oscar Piastri, weil der ja dann gewonnen hat und hat sich schon gefreut. Es gab Emotionen weiter hinten im Feld, es gab Emotionen bei den Zuschauern, die sich natürlich über einen tollen Grand Prix gefreut haben. Und es gibt natürlich jetzt für dich und mich auch Emotionen, weil es geht ja sofort weiter. Wir sind ja gleich in Spa. Also der Formel 1 Sommer, so wie wir ihn erleben, ist schon sehr klar durchgetaktet. Jetzt gehen wir also von der Hitze der Strecke in Budapest, gehen wir nach Spa. Ob es dort je Hitze geben wird, steht in den Sternen, aber...
Du kannst ja quasi deinen Norwegen-Koffer einfach gepackt lassen und mit nach Belgien nehmen.
Ja, das ist eine gute Idee. Ja gut, Norwegen-Koffer ist wichtig. Gore-Tex-Schuhe gegen Regen.
Regenjacke.
Vlies-Hemd, Vlies-Jacke. Ganz wichtig, eine Mütze. Ja, also weil windig ist ja dort auch meistens, eine Mütze. Und und noch schon so eine Daunenjacke ist dann schon ganz gut und darüber dann eine Regenjacke. Also du hast recht, ich nehme einfach den Norwegen-Koffer mit nach Spa, dann kann nichts schief gehen.
Für den belgischen Sommer.
Für den belgischen Sommer. Sehr gut. Wie schaut es denn bei dir aus diese Woche? Hast du wieder darfst du wieder heimfahren mal oder bleibst du in Düsseldorf?
Ich bin von London direkt nach Düsseldorf geflogen, weil ich die Woche hier jetzt einiges an Terminen habe und weil wir wissen ja mittlerweile, ich weiß, ich bin nicht die Einzige, aber dass ich das Flugpech ein wenig gepachtet habe.
Naja.
Jetzt natürlich London hin und Rückreise wieder, aber ich habe schon gedacht, eine Stunde Verspätung beim Flug werte ich jetzt einfach als pünktlich. Aber gut, anderes Thema. Koffer kam an. AirTag sei Dank, konnte ich auch schon beruhigt im Flugzeug sitzen. Und es waren auch mal Direktflüge. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt in Düsseldorf, weil ich am kommenden Sonntag hier wieder ein Spiel moderieren darf. Also am Sonntag ist für mich wieder Footballzeit. Und einfach für einen Tag wollte ich nicht nach Hause fliegen. Das ist mir im Moment zu stressig.
Okay, okay. Aber jetzt, wenn du.
Deswegen eine Woche Deutschland, quasi Urlaub bei Mama mehr oder weniger.
Sehr schön.
Termin dazwischen.
Ja, das ist gut. Tut ja gut. Sommer in Deutschland ist normal ja eigentlich auch ganz gut. Das, was ich dich noch fragen wollte, ich meine, du bist ja in der Tat eine vielfliegende Frau, die mit dem Pünktlichkeitsszenario der verschiedenen Airlines ihre liebe Not hatte und immer noch hat. Aber jetzt brauche ich einen Tipp. Ich brauche echt einen Tipp. Was soll ich denn am kommenden Wochenende machen? Soll ich denn Richtung Spa fliegen, also Köln und Leihauto, oder soll ich mit dem Auto hinfahren? Das sind ungefähr 700 Kilometer. Was soll ich machen?
Du musst ja dann von Spa zurück nach Köln für RTL.
Genau, also Donnerstag, Freitag.
Das heißt, wann würdest du?
Donnerstag, Freitag Spa, Samstag, Sonntag Köln und Sonntagabend wieder München.
An deiner Stelle würde ich mit dem Auto fahren, weil der Münchner Flughafen ist ja etwas außerhalb der Stadt. Das heißt, je nachdem, wo man wohnt und mit Verkehr, brauchst du eine Stunde dorthin. Du musst mindestens eine Stunde vorher da sein. Flugstunde, Stunde Verspätung. Dann bist du in Köln, bis du dann da raus bist. Sind locker 5 Stunden Reise mit einer Stunde, sagen wir mal mit einer Stunde Verspätung. Gute, also mindestens 5 Stunden. Ja, mit dem Auto fährst du los, wann du willst, bist entspannt, bist unabhängig. So, sorry, und dann musst du von Köln ja noch deinen Mietwagen holen und bis nach Spa fahren, was ja auch noch mal 2 Stündchen locker sind. Oder anderthalb auf jeden Fall von Köln. Dann würde ich an deiner Stelle das Auto nehmen, entspannt zu Hause losfahren. Dann kannst du auch vom Spa ganz entspannt zurück nach Köln, kannst dort arbeiten und dann fährst du nach dem Rennen entspannt zurück nach Hause. Sonntagsabends ist ja dann kein Verkehr mehr, hoffentlich.
Also gut, ich werde es mir mal überlegen. Also ich meine, ich werde die Entscheidung treffen irgendwann Mittwoch im Laufe des Tages und dann werde ich sagen, die Jenny hat gesagt, ich soll mit dem Auto fahren und wie es geht schief. Habe ich wenigstens someone to blame it on.
Platten oder irgendwas, Motorschaden, den wollen wir jetzt nicht heraufbeschwören.
Mit Platten habe ich gar kein Problem. Ich hatte ja einen richtigen Plattfuß am Fahrrad in der Hochebene, im Geröll von irgendwo da im norwegischen Hochland. Ja, habe ich selbst repariert. Ob es glaubst oder nicht, hat mir ja keiner zugetraut, weil alle immer glauben, Rennfahrer, kein Mechaniker, was? Ich bin natürlich
also Christian
begeisterter
Danner, der Mechaniker. Guck mal, es gibt doch die Boxentalk-Fanpage bei Instagram. Das ist jetzt Shoutout an den lieben Macher. Das ist doch jetzt Christian als Mechaniker, der den Reifen repariert.
Ja,
das
aber ein Fahrrad.
Das aber bitte als Grafik sehen.
Fahrrad mit Flicken und Aufpumpen.
Fahrradreifen, ja.
Ja, also ist geglückt. Also ich kam dann tatsächlich erstens wieder aufs Bike und zweitens auch heile an. Nicht, dass mir das jetzt besonderen Spaß gemacht hätte, aber es ist halt natürlich eine dieser Herausforderungen, denen man sich im Leben manchmal stellen muss. Es ist nicht immer so, dass man das Auto mit dem plattgefahrenen Auto in der Box abstellt und sagt, bitte reparieren, I bend it, you mend it, sondern man muss auch manchmal selber ran. Aber egal, das ist ja alles im Bereich der charakterbildenden Maßnahmen, das ist alles in Ordnung. Ich habe ja alles gerne. Deswegen glaube ich, läuft es vielleicht tatsächlich auf eine Autofahrt nach Spa hinaus, aber ich schlafe einfach nochmal drüber. Ich schlafe einfach nochmal drüber und dann schauen wir uns das an.
Ich empfehle in diesem Fall die Autoreise. Ich glaube, das ist das Stressfreiste und Zeit verlieren wirst du nicht.
Okay, gut. Also dann nehme ich das mal so mit. Dir wünsche ich jetzt mal viel Vergnügen in Sachen Football, dass du da wieder auf deine Kosten kommst. Das ist ja alles immer eine bunte und fröhliche Angelegenheit. Und ich werde mich weiterhin auf den Grand Prix vorbereiten. Es ist ja unglaublich viel im Umbruch. Ich weiß nicht, ob du das merkst. Nicht nur der Fahrermarkt, dann bei Audi geht es drunter und drüber. Wer kommt, was machen die? Wer will überhaupt einer fahren dort? Und so weiter und so weiter. Was die Fahrer angeht, was die Teamkonstruktionen angeht, wer kommt, wer geht, was macht Adrian Newey, wer kommt noch alles zu Aston Martin und. Also da stürze ich mich jetzt mal in meine persönliche Recherche und freue mich dann.
Und was passiert auf der Rennstrecke in Spa?
Ja.
Mit Blick auf die vergangenen Rennen und was uns da in Spa ja sowieso oft geboten wird, wettertechnisch ist es unvorhersehbar. Ich freue mich sehr auf diesen Grand Prix, wirklich sehr. Und dann auf deine Geschichten. Und du wirst bitte wieder Mäuschen spielen. Ich habe dich heute ein bisschen, du bist direkt in die Formel E eingestiegen. Ich habe dich gar nicht genug ausgefragt über das, was du uns aus Budapest so hättest mitbringen können an Storys. Da bin bin ich sehr gespannt, was du dann nach Belgien zu bringen
also gut,
hast.
Dann
mein Lieber, bereite dich darauf vor, da kommst du nicht so einfach davon.
Also gut, ich gehe dort an die Pommesbude und werde meine Recherchen vom ersten Tag an intensivieren, damit ich auch was erzählen kann. Einverstanden?
Christian als Carla Kolumna.
Genau. Alles klar, dann vielen Dank und wie immer macht's Spaß, dass wir so uns austauschen können.
Wie immer. Und vor allen Dingen mit Blick auf diese tollen Motorsportwochenenden. Also, wir freuen uns aufs nächste in Belgien und darauf, dass wir uns dann in der kommenden Woche auch schon ganz bald wieder hören.
Alles klar.